Vor kurzem haben wir mal über den Vers Epheser 1,7 gepredigt. Der heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also laut dieser Aussage von Paulus haben wir Christen bereits jetzt die Erlösung, und zwar eben durch dieses Blutopfer Jesu Christi. Dasselbe bestätigt auch der Petrus in seinem Brief, 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, von einem sündigen Wandel letztendlich, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und diese Erlösung von den Vergehungen, von den Sünden, das ist die Basis des ganzen Evangeliums. Deshalb war Jesus als Mensch auf der Welt, um diese Erlösung von der Sünde zu erwirken. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, was das Thema Erlösung betrifft. Wie sieht die Sache aus mit unserem Leib? Laut Bibel gibt es noch eine Erlösung, auf die wir hoffen, die wir erwarten, die jetzt letztendlich noch in der Zukunft liegt. Das sagt uns wieder der Paulus, Römer 8, 23 und 24. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Also es ist noch nicht sichtbar, wir hoffen auf die Erlösung unseres Leibes. Das ist das, was ein Christ eigentlich erwarten soll. Die Wiederkunft Jesu, die Erlösung des Leibes, diese Umgestaltung des ganzen Wesens letztendlich. Unser Geist, das ist die Erstlingsgabe, ist bereits erlöst, ist von Neuem geboren. Aber wir stellen immer wieder fest, wenn wir zum Beispiel krank sind oder Schmerzen haben, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, wenn wir uns dumm verhalten, wir stellen fest, wir sind noch nicht perfekt. Wir sind unvollkommen, schwach und begrenzt. Leider. Ist nicht schön, aber es ist halt momentan Fakt. Der Paulus, der drückt es so aus, dass wir noch einen Leib der Niedrigkeit haben. Und der umgestaltete Leib ist dann ein Leib der Herrlichkeit. Schreibt er an die Philipper in Kapitel 3, 20, 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also wir erwarten Jesus Christus, seine Wiederkunft als Retter. Obwohl wir eigentlich schon gerettet sind, erwarten wir ihn trotzdem wieder noch als Retter, um dieses Ganze noch zu vollenden. Und dann wird er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten in die Gleichgestalt seines Leibes der Herrlichkeit. Denn er hat einen verherrlichten Leib, seitdem er aus dem Grab heraus auferstanden ist. Ein Leib der Niedrigkeit bedeutet, dass dieser Leib noch dem Bereich der gefallenen Schöpfung angehört, der sündigen, fleischlichen, natürlichen Ebene letztendlich. Geistlich gesehen ist der Leib der Niedrigkeit tot. Also auch wenn du meinst, du lebst aus der Sicht des Geistes, gehört er zum Bereich des Todes, weil er eben auf der sündigen, fleischlichen Ebene existiert. In dieser Form, wie du deinen Leib jetzt kennst, wird er auch nicht in den Himmel kommen. Dazu wird er umgestaltet oder, wenn er vorher schon gestorben ist, wird er auferstehen und er wird verwandelt in einen Leib der Herrlichkeit, wie ihn eben Jesus bereits hat. Römer 8, 10: Ist der Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, also sehen wir, der Sünde wegen bezeichnet die Bibel unseren Leib als tot, den Geist aber lebendig, der Gerechtigkeit wegen. Der Geist in uns ist aus der Sicht Gottes bereits lebendig, der Leib ist aus der Sicht des Geistes noch tot. Wichtig ist, dass der Geist in uns Leben ist, dass er lebendig ist. Der ist letztendlich quick lebendig, weil er schon neuem geboren ist, weil er aus Gott geboren ist, weil er erfüllt ist und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass sie, das Siegel, auf das du aufgedrückt bekommen hast, den Stempel letztendlich, es ist der Heilige Geist. Und damit drückt Gott aus, du bist erlöst, du bist errettet, du gehörst mir, du bist ein Kind Gottes und niemand kann dir das nehmen. Sagt uns der Paulus im Epheser, dass wir praktisch durch den Heiligen Geist versiegelt worden sind auf den Tag der Erlösung hin. Und dass der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes ist, eben im Blick auf die Erlösung, wenn Jesus wiederkommt und das ganze Erlösungswerk abzuschließen. Der Heilige Geist ist das Siegel. Wenn der Geist Christi wirklich in dir lebt, dann ist es 100% sicher, dass du am Tag X, an dem Tag der Wiederkunft Jesu, auch vollkommen erlöst wirst, umgestaltet wirst, dein Leib ein Leib der Herrlichkeit wird. Das Pfand ist hinterlegt. Der Heilige Geist, das Siegel, ist dir praktisch aufgedrückt worden. Warum? Weil du geglaubt hast an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk. Das ist das Grundlegende der ganzen Sache. So, jetzt haben wir immer noch diesen Leib der Niedrigkeit. Müssen wir uns jetzt mit dem abfinden? Geht es uns jetzt genauso mies wie den Ungläubigen? Ist kein Unterschied? Das muss man sich dann mal fragen. Die Antwort ist ja und die Antwort ist auch nein. Ja, weil dieser Leib, den wir jetzt haben, einfach noch so ist in diesem Zustand. Das ist Fakt und das kannst du nicht ändern jetzt, das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Wir besitzen jetzt einen sogenannten Leib der Niedrigkeit. Die zweite Antwort, nein, wir müssen uns nicht mit diesem abfinden, weil der Geist in uns bereits erlöst und lebendig ist. Und aus diesem wiedergeborenen Geist kann und muss natürlich ein Lebensstrom unseren irdischen Leib, den Leib der Niedrigkeit, erreichen, ihn durchfluten und letztendlich dadurch gesund und fit erhalten. Es ist der Unterschied zwischen Gläubigen mit dem Siegel des Heiligen Geistes aufgestempelt und dem, der nicht gläubig ist, der in diesem Leib der Niedrigkeit ist und selbst geistlich im Geist her noch ein Toter ist. Das ist ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall, wenn der Geist dessen, sagt uns der Paulus, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, und das ist der Geist Gottes, wenn der in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ganz ein bekannter Vers. Fakt ist, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, unseren sterblichen Leib immer wieder mit Leben erfüllt, immer wieder aktiviert, immer wieder erfrischt und ja, letztendlich erhält, damit wir in unserem Leben, in diesem Leib der Niedrigkeit, mehr Lebensqualität haben wie ein anderer, der eben nicht gläubig ist. Unser Leib ist ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes, des Vaters, der Geist Christi, der Heilige Geist letztendlich wohnt in uns. Steht in mehreren Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 14, 23, 1. Korinther 3, 16 bis 19, 2. Korinther 6, 16, wer es nachlesen will. Und diese Tatsache, das muss und wird unseren Leib massiv zugutekommen. Weil es wäre direkt ein Schmarrn, Paradox, wenn Gottes Geist in uns wohnt und es hätte keinerlei Auswirkungen. Es würde nichts ändern. Das wäre nicht gut. Als Christ brauchst du diese gute Information, diese Wahrheit. Sonst glaubst du einfach irgendetwas, was du vielleicht einmal gehört hast, was du gelesen hast, was du erlebt hast, egal ob richtig oder falsch, ob gut oder schlecht. Jeder Mensch glaubt irgendetwas. Manche behaupten, sie glauben gar nichts, dann haben sie nicht nachgedacht, weil jeder irgendwas glaubt. Weil es nicht anders sein kann, weil man nicht alles wissen kann. Also richtet man sich irgendwas zurecht, was man glaubt und wo man meint, das ist richtig. Heißt aber noch lange nicht, dass es richtig ist. Darum ist eine biblische Lehre ganz wichtig, damit unser Glaube auf der Wahrheit der Bibel gegründet ist. Und dann kann natürlich der Geist in uns auch diese Werke tun. Ansonsten sind da Blockaden aufgerichtet, Und dann bist du tatsächlich, wie der Paulus mir sagt, ein elender Mensch, wenn das nicht fließen kann, was du eigentlich in dir hast. Wenn die Blockaden vor deinem Herzen stehen, die Blockaden der Lüge und, ja, und den Werken des Teufels, dann funktioniert es eben nicht. Es ist biblischer, wahrhaftiger, biblischer Glaube notwendig, damit diese Kraft des Geistes auch freigesetzt wird, dass es fließen kann und dass du sie auch erleben kannst. Und das nennt die Bibel den guten Kampf des Glaubens, weil der Verstand und seine Logik muss dabei überwunden werden, weil der Verstand und seine Logik immer bloß bis dahin kommt, das, was ich sehe, was ich fühle, was ich taste, was ich erlebt habe, das ist die Wahrheit. Und der Glaube, der kann aber viel weitergehen. Der kann Dinge glauben, die der Verstand überhaupt nicht einordnen kann und auch überhaupt nicht fassen kann. Aber wenn du jetzt bloß einmal nimmst, Jesus kommt wieder und dein Leib der Niedrigkeit wird in einem Moment umgestaltet in einen Leib der Herrlichkeit. Dann versuche mal das mit dem Verstand zu erklären. Oder wie der Philippus in einem Moment von einem Ort zu einem anderen versetzt wurde, sein Leib, müsste man fast sagen, entmaterialisiert wurde und woanders wieder zusammengesetzt, so könnte der Verstand vielleicht ausdrücken, dann hat der Verstand ein Problem damit. Vor allem ein gebildeter Verstand, der schafft es einfach nicht. Also da musst du umschalten in den Bereich des Glaubens und sagen, okay, bei Gott ist alles möglich. Was bei Menschen unmöglich ist, heißt es, ist bei Gott möglich. Und so sollen wir durch den Glauben stehen. 2. Korinther 1,24 sagt, denn ihr steht durch den Glauben. Wir stehen nicht durch unser Wissen, wir stehen nicht im Leben durch das, was wir gelernt haben, was der Verstand akzeptieren kann, obwohl ja das nicht schlecht ist, wenn du was gelernt hast und wenn der Verstand was kann. Aber darüber hinaus beginnt der Bereich des Glaubens. Dann sagt uns der Paulus auch 1. Korinther 16,13, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Denn der Widersacher, der will immer wieder dich runterziehen, weg vom Glauben, hinein in den Bereich der Logik des Verstandes. Er sagt, naja, das geht ja nicht. Die Bibel sagt, du sollst sprechen und es wird geschehen. Der Verstand sagt, wieso soll jetzt das geschehen, wenn ich bloß das sage? Da sind dann Welten dazwischen. Gut, also, zurück zu unserem Vers, zu unserer Erlösung durch Jesus Christus. Jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Welche Erlösung haben wir durch Jesus bereits? Also Epheser 1,7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und jetzt sagt er, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Diese Erlösung haben wir, die Vergebung unserer Sünden, aller Sünden, auch die Erbsünde, die Sünde Adams. Das ist ganz wichtig zu wissen, es gehört alles dazu. Das ist die Basis des Evangeliums. Wir haben durch ihn, durch den Glauben, vollkommene Vergebung. Voll und ganz. So, jetzt müssen wir wissen, die Sünde, die uns jetzt schon vergeben ist, ist eigentlich die Wurzel, der Grund für allen Übel, das es gibt auf dieser Welt. Vor dem Sündenfall war alles in perfekter Harmonie, in perfekter Ordnung. Gott und die Menschen, sie waren in Einheit, sie gingen miteinander spazieren, es war alles in bester Ordnung. Erst als die Sünde diese Welt erreichte, ist losgegangen mit dem ganzen Übel. Jetzt, wenn du diese Tatsache umdrehst und sagst, ja, jetzt haben wir aber wieder die Vergebung der Vergehungen, dann ist eigentlich die Wurzel alles Übels wieder abgeschnitten, beseitigt letztendlich. Jetzt stell dir mal vor, dir als guter Christ ist alles vergeben. Dann müssen auch die Auswirkungen, die Folgen der Sünden irgendwie verdorren, oder? Oder musst du dann, die Sünde ist dir vergeben, aber die Folge musst du noch tragen. Das wäre doch eigentlich ein Blödsinn. Für was wäre dann die Vergebung gut, wenn du dir immer noch die Strafe, die Auswirkung davon tragen müsstest? Gut, also nehmen wir mal ein Fazit. Durch den Glauben an Jesus und dem Opfer seines Leibes und seines Blutes ist dir alles hundertprozentig vergeben. Du bist voll und ganz gerechtfertigt worden, aus seiner Gnade, ohne Verdienst, ohne eigene Leistung. Und es ist dir nicht bloß vergeben worden, sondern es ist auch alles ausgelöscht worden. In dem Buch, in dem Himmel, ist alle deine Sünde ausgelöscht worden. Die steht nicht mehr drin. Und da gibt es kein Archiv im Himmel, wo man noch rausziehen könnte, wo man dein Sündenregister vielleicht noch einmal nachlesen kann. Das gibt es nicht. Vergeben ist ausgelöscht, ist beseitigt. Der Satan, der möchte gerne dein Sündenregister wieder hervorkramen, um dir das unterzujubeln, vor allem, dass du dich dann selber wieder verdammst. Und es würde dann dich wieder blockieren in deinem geistlichen Leben. Und das wäre sein Ziel. Und Gottes Ziel ist aber, dass du frei bist. Frei von der Sünde und frei von den ganzen Auswirkungen. Ich habe auch noch biblische Beweise zu dem Thema. Es ist im Alten Testament Jesaja 43, 25, das schon auf den neuen Bund hinweist. Da sagt der Herr, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Hebräerbrief, Kapitel 10, greift es ähnlich auf. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Also dieser Hebräerbrief bezieht sich scheinbar ein bisschen auf den Propheten Jesaja. Wichtigste Aussage, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Gott denkt nicht mehr dran. Er hat sie tatsächlich ausgelöscht und vergeben durch dieses Opfer von Jesus. Und dann, wenn sie vergeben sind, ist auch kein weiteres Opfer mehr erforderlich, war der letzte Vers. Es gibt kein Opfer mehr für die Sünde, es braucht keins mehr. Es ist eins geschehen und dieses eine reicht einfach aus. Vorausgesetzt, der Mensch weiß es und glaubt dann natürlich auch daran. Also, wenn dir die Sünde vergeben ist und wenn sie ausgelöscht ist, ist die Folge, dass diese Erlösung auch Auswirkungen hat, damit diese Sündenauswirkungen dich nicht mehr piesacken können. Das Problem ist, dass man das nie so klar gehört hat und niemand einem das so klar gesagt hat. Der Christenheit ist so seit Jahrhunderten immer Sünde gepredigt worden und Gesetz gepredigt worden und was weiß ich alles gepredigt worden und beichten muss gehen und Buße muss tun und Strafe muss erleiden und Fegefeuer und so weiter, aber nicht die Wahrheit dieser Erlösung, die in Christus Jesus ist, von dieser Gnade, die Gott damit uns Menschen gegeben hat. Und wenn die Sünde beseitigt ist, somit müssen auch die Auswirkungen der Sünde Stück für Stück aus unserem Leben, vor allem auch aus unseren Leibern und an unserem Umfeld verschwinden. Die Gläubigen heutzutage kämpfen mit ihren Problemen, die sie im Leib der Niedrigkeit letztendlich haben. Egal was es ist, ob Misserfolg, irgendwelche Enttäuschungen, Unglaube und so weiter, die Dinge machen sich breit, weil zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine große Kluft ist. Und dann werden die drei Fragezeichen immer größer. Ja, es steht da in der Bibel, warum ist es dann nicht so? Aber es hat einen Zusammenhang. Wenn ich mir anschaue, was Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, da gibt es scheinbar einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit oder Heilung, besser gesagt. Jesus sagte zu dem, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh umher. Wir wissen alle die Geschichte, er ist tatsächlich aufgestanden, obwohl er vorher lahm war, und er ging. Er hat sein Bett mitgenommen, ist nach Hause gegangen. Es hat einen Zusammenhang und meistens wird es ja so gepredigt, aha, du bist krank, muss eine Sünde sein in deinem Leben. Es ist das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt, es muss anders sein. Du bist gläubig, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt kannst du gesund sein. So ist es, wie Jesus das beurteilt hat oder praktiziert hat. Und so müssen wir das einfach auch sehen. Also fasse wieder Mut, einen Glaubensmut und nimm diese Wahrheiten des Evangeliums dass sie in dein Herz eindringen, damit wieder ein neuer Glaube und eine neue Hoffnung entsteht, dass du doch durch den Glauben an Jesus Christus richtig dran bist und dass es gut ist für uns und für dich. Heißt das Evangelium doch die gute Nachricht von der Gnade und von der Liebe Gottes zu dir. Musst du immer wieder dir vor Augen malen, er hat dich hundertprozentig angenommen und geliebt. Dir ist vergeben. Jesus hat nämlich die Strafe abbekommen und hat damit die Sünde gesühnt und das Gesetz erfüllt. Und das ist Fakt und das gilt jeden Tag. Jede Stunde und jede Sekunde ist es die Wahrheit. So sehr, heißt es in der Schrift, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Geliebten, Jesus Christus, seinen Sohn, für dich geopfert hat, dass er die Strafe abbekommen hat, damit du nicht gestraft und damit du nicht unterm Fluch bist, damit du frei bist von der Sünde und deren Folgen. Und wenn Jesus zu dir sagt, dass dir vergeben ist, dann zweifle das nicht an, dann ist dir auch vergeben. Und denk an unseren Anfangsvers. In ihm hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und zweifle es nicht an, er hat dich erlöst von der Sünde. Du bist erlöst. Seitdem, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du angefangen hast, an ihn zu glauben und an sein Opfer, bist du von der Sünde erlöst. Und so viele Christen glauben es nicht so recht. Sie sagen, ja, schon, aber, wäre schön, aber, ja, ich muss doch noch dies tun und jenes tun. Und es steckt einfach so tief drin in den Menschen. Und es dauert, das loszubringen, vor allem, weil immer noch das Falsche gepredigt wird und gelehrt wird und geschrieben wird. Und die Christenheit ist wirklich viel zu lange und viel zu oft unter das Gesetz des Mose gestellt worden, sind unter fleischliche, christliche Regeln gestellt worden und vielleicht sogar verdammt worden und von der Kanzel herab geschimpft worden, weil sie so böse Dinge tun oder keine Ahnung, was immer so geschehen ist. Und was ist daraus geworden aus diesen Leuten, die diese Predigten abbekommen haben? Jesus würde sagen, ihr seid dick übertünchte Gräber. Ihr habt den Sauerteig der Pharisäer und der Schriftgelehrten abbekommen, das Gesetz und diese Schuldgefühle und das ganze, den ganzen Druck. Und letztendlich im Herzen ist nichts passiert, weil immer bloß drüber gestrichen worden ist. Und das ist genau das Falsche, was mit den Christen passieren soll. Es soll die Freiheit, die Gerechtigkeit des Glaubens gepredigt werden und der Geist verändert die Menschen von innen heraus. Dann sind sie nicht mehr übertünchte Gräber, sondern heilige, gerechtfertigte, geliebte Gotteskinder. Die im Geist, in der Freiheit leben können. Und das ist jetzt die Wahrheit. Und damit du in dieser Wahrheit im Glauben auch stehen bleiben kannst, letztendlich auf dem Felsen dieser Wahrheit, musst du deinen Glauben auch aktiv halten. Nicht sagen, ja, ich habe ja mal an Jesus geglaubt, das passt dann schon, sondern dein Glaube soll aktiv bleiben. Tag für Tag soll dein Glaube aktiv bleiben. Weil ein passiver Glaube, der zwar zustimmt, aber nicht lebt, oder irgendeine religiöse Aktivität, bringt einfach nicht den gewünschten Erfolg. Die Ergebnisse bleiben aus und dann geht es wieder rückwärts. Also nimm diese Wahrheit des Evangeliums an, dass es zu deiner Wahrheit wird, zur vollen Wahrheit. Nimm sie an im vollen Ernst des Glaubens und versuche auch, diese Wahrheiten in deinen Lebensstil, in deine Gewohnheiten, in dein Denken, in dein Handeln mit hineinzunehmen. Weil sonst bist du bloß ein Hörer des Wortes und kein Täter. Und damit, sagt Jakobus, würdest du dich nur selber betrügen. Dann tust du zwar so, aber du lebst es nicht. Also soll man das hören und glauben und in unser Leben, in unseren Lebensstil letztendlich mit hineinnehmen, um das zu praktizieren. Gut. Jetzt, wenn du mal darüber nachdenkst, was sind denn nun die Folgen der Sünde? Und was sagt die Bibel dazu? Also ein paar Punkte habe ich jetzt mal kurz zusammengeschrieben. Folgen der Sünde ist letztendlich Trennung von Gott. Abgeschnitten sein vom Lebensstrom, von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Weisheit und von seiner Versorgung und auch von seinem Schutz. Und wenn du das vorstellst, von dem abgeschnitten zu sein, es flutscht nicht vom Herrn her der Segen, dann ist es einfach auch keine Lebensqualität. Das ist nicht gut für dich. Und für einen, wo es eigentlich gut laufen soll und es läuft nicht, dann ist es schlecht. Denk mal daran, was habe ich vor ein paar Minuten gesagt? Oder hast du schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe? Es geht um die Erlösung, um die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Also sind wir nicht von Gott getrennt, nicht abgeschnitten, nicht vom Lebensstrom getrennt, weil wir die Vergebung der Sünden durch sein Blut bekommen haben. Diese Erlösung ist jetzt Fakt. Dies ist nicht eine Erlösung, die erst irgendwann in der Zukunft ist, sondern die gehört uns bereits. Da musst du so lange drüber nachdenken, bis du das kapiert hast, bis du das aufgenommen hast, bis du es geschnallt hast. Dann ist es nämlich zu einer Offenbarung geworden. Und übrigens, für die, die Sünden immer bekennen wollen, Vergebung kommt durch den Glauben an Jesu Blutopfer. Sündenvergebung kommt nicht durch Sündenbekenntnis. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern der Glaube an Jesu Blutopfer ist das, was dir Vergebung bringt. Also aktiviere deinen Glauben und deinen Geist, indem du diese Wahrheiten aussprichst und dein Verhalten dementsprechend auch ausrichtest. Lauf nicht durch die Gegend wie ein armer Sünder, ein armer Schlucker, einer, der dauernd Angst hat vor der Strafe Gottes, sondern geh aufrecht durchs Leben als ein Gerechter, als einer, der geliebt ist, als einer, den Gott seine Sünden komplett, total vergeben hat, ausgelöscht hat. Das gibt dir auch ein Stück Selbstbewusstsein in deinem Leben. Also aktiviere deinen Glauben und setz es in deinem Leben um. Aktiviere deinen Geist auch durch Sprachengebet, denn im Geist weißt du das alles. Es ist alle Wahrheit in deinem Herzen bereits hinterlegt. Gott hat alles bereits hineingeschrieben, weil er seinen Geist in deinen hineingepflanzt hat. Aber er soll nicht eingemüllt sein von allem möglichen Zeug, sondern dieser Geist in dir soll es hervorbringen. Und jetzt habe ich einige Beispiele da zusammengeschrieben für solche Glaubensbekenntnisse zur Erlösung, die deinen Glauben letztendlich damit aktivieren. So zum Beispiel kannst du da dann sagen, und wirklich nicht bloß sagen, sondern im Glauben sagen: Durch das Opfer Jesu habe ich die Erlösung. Alle meine Sünden sind mir vergeben. Meine Sünden und auch die Erbsünde, die Sünde Adams, haben keine Auswirkung mehr auf mein Leben. Das ist jetzt so ein, zwei Sätze, die wichtig sind zum Bekennen, damit der Glaube aktiviert wird, damit dir das auch immer mehr bewusst wird. Damit du nicht mehr ein Sündenbewusstsein hast, sondern ein Gerechtigkeitsbewusstsein, ein Bewusstsein, dass du vollkommen erlöst und geliebt bist von deinem himmlischen Papa. Oder ein weiteres Beispiel. Durch das Opfer Jesu am Kreuz habe ich die Erlösung von allen Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen und vom vorzeitigen Tod. Ich bin erlöst von Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und Depression. Mach das vielleicht zu deinem täglichen Bekenntnis und vielleicht auch konkreter und setze irgendein krankes Organ oder eine Krankheit ein, die du ganz konkret dabei nennst. Zum Beispiel, meine Gelenke sind durch das Jesu Blutopfer erlöst von Arthrose, wenn da jemand Schwierigkeiten hat. Das ist ein Beispiel, das musst du dir letztendlich selber dann zusammensetzen, wie es passt in deinem Leben. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass durch dieses Opfer Jesu dein Leib von diesem Zeug alles erlöst ist. Also das ist zwar noch nicht umgestaltet worden, aber von dem, Krankheit, Schwachheit, Gebrechen und so weiter, bist du bereits erlöst. Aus dem Grund hat auch Jesus geheilt, haben die Apostel geheilt. Aus diesem Grund geschehen auch heute noch Heilungen und Heilungswunder. Die Frage ist bloß, glaubst du, dass dir vergeben ist und damit auch die Folgen der Sünde kein Recht mehr haben, oder glaubst du ganz was anderes? Du kannst auch bekennen, zum Beispiel, durch das makellose Fleisch und Blutopfer Jesu habe ich die Erlösung von allen Flüchen, von Generationenfluch oder Vererbung, vom Fluch des Gesetzes, vom Fluch, der über dem Erdboden ist, von Flüchen der Zauberer und Hexen und Erlösung von jeglicher dämonischer Aktivität. Das ist eine wichtige Sache, weil es gibt so Lehren in der Christenheit, dass dass Flüche immer noch Auswirkungen haben, hier und da und dort. Stimmt sogar. Aber das Problem ist, wie bringen wir es los? Und das geht, wenn wir sehen, dass uns vergeben ist und dass wir erlöst sind von dem ganzen Zeug durch das Blutopfer Jesu. Also du musst nicht da in der Vergangenheit kramen und ja, über Generationen hinweg da forschen, was da irgendjemand irgendwo gemacht hat. Dir ist vergeben und es reicht. Und damit ist auch der Fluch letztendlich machtlos geworden. Und wenn du von dämonischer Aktivität merkst in deinem Leben, dann widerstehe ihnen und treibe sie aus deinem Leben hinaus, weil du als Gerechter die Vollmacht dazu hast in Jesu Namen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Bekenntnis: Durch das makellose Fleisch und Blutopfer Jesu habe ich die Erlösung von Armut, Mangel, Diebstahl oder auch von eigenem Versagen. Und die Schrift sagt im Sprüche 13,21, Glück belohnt den Gerechten. Also Jesus ist für uns zur Armut geworden am Kreuz und deshalb können wir auch sehen, dass das von uns weggetan ist. Und unser Glaube muss das aktiv machen und dann wird auch das Zeug verschwinden, ob Armut, Mangel oder Diebstahl und Raub. Es gibt Menschen, egal was die besitzen, es wird ihnen immer wieder irgendwie durch die Lappen gehen. Und das soll bei Christen nicht so sein. Oder Leute, die einfach alles Mögliche probieren und nichts klappt. Das ist eigene Versagen letztendlich, weil man tatsächlich selber schuld ist dran. Das gehört uns als Christen nicht. Wir gehören zum Bereich des Segens. Noch ein paar Beispiele. Durch Jesu Blutopfer bin ich erlöst vom Gesetz des Mose und von allen seinen Forderungen. Jesus allein ist meine Rechtfertigung. Er hat mit seinem Tod das Gesetz erfüllt. Deshalb gibt es keine Anklage und keine Verdammnis mehr für mich. Und du brauchst dich auch nicht selber verdammen, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen. Weil Jesus hat das Gesetz letztendlich erfüllt. Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. So steht es geschrieben, so ist es die Wahrheit. Und deshalb gibt es auch keine Verdammnis mehr für dich und auch nicht für mich und für keinen Glaubenden. Nur wenn du falsch gelehrt bist und falsch denkst, wird der Verdammnis einen Platz haben und dich anklagen. Und dann, wenn du solche Bekenntnisse machst, komm immer wieder zurück zur Grundlage, deine Sünden sind dir vergeben. Die Erlösung hast du durch sein Blut bereits in der Tasche. Also die ist nicht zukünftig, die ist gegenwärtig. Du hast diese Erlösung. Du bist ein Kind Gottes und du bist ein Erbe des Segens. Du bist in Christus Jesus. Mehr kannst du nicht sein. Und Gottes Segen wirkt sich dann in all deinen Lebensbereichen auch aus. Genauso wie sich die Sünde ausgewirkt hat in deinem Leben, genauso wirkt sich auch die Gerechtigkeit aus in deinem Leben. Es ist immer eine Sache, wie du das siehst, wie du gelehrt bist, wie du das glaubst. Diese Glaubensbekenntnisse, wenn du sie wirklich im Glauben erfasst hast und bekennst, setzen diese Kraft der Erlösung, die Kraft des Geistes letztendlich frei in deinem Leben. Und du wirst nach und nach merken, es wird besser mit mir. Der Segen kommt Stück für Stück in Gang. Und wenn du solche Bekenntnisse machst, ist vielleicht auch ganz gut dazu, das Abendmahl zu feiern, Brot und Wein, Fleisch und Blut Jesu Christi zu essen und zu trinken. Das bestätigt noch einmal deinen Glauben an dieses Erlösungswerk. Weil Jesus und der Papa im Himmel, er liebt dich und er möchte dich freisetzen durch diese Wahrheit. Er möchte ja die Kinder Gottes segnen. Es ist ja nicht so, dass er knauserig ist und sagt, ja, ein bisschen was gibt er da, aber mehr habe ich nicht. Er möchte dich wirklich voll und ganz segnen, so wie Abraham, Isaak und Jakob. Das ist Gottes erklärter Wille, aber die Wahrheit ist notwendig dazu, damit es fließen kann. Und darum sagte Jesus in Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht sie frei? Von dem Sündenbewusstsein, von dem Gesetzesbewusstsein, von der Verdammnis. Und der Segen kann dann einfach viel leichter durch deinen Geist fließen in dein Leben hinein, in deinen Körper hinein. Und du wirst sehen, wie immer mehr sehen, wie er dich wirklich liebt. Der Gegenspieler, der Widersacher, der Satan, der hasst dich, er liebt dich nicht. Er hasst dich und er möchte durch seine Lügen und durch Unwissenheit dich in Gebundenheit halten und dich letztendlich zerstören. Jesus sagte zu den religiösen Führern seiner Zeit, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Hier wird ganz klar beschrieben, was der Satan, der Teufel, was das für ein Bursche ist. Er ist ein Menschenmörder, er war nicht in der Wahrheit und er kennt auch keine Wahrheit. Er ist die Lüge und er ist auch der Vater der Lüge. Letztendlich hat er das Lügen erfunden. Und wenn er was sagt, dann redet er aus seinem eigenen, letztendlich aus der Lüge heraus. So ist er. Und der hat das Ziel, die Christen zu belügen und damit den Segen zu blockieren. Und wenn er die Christen so weit bringt, dass sie sich immer noch als Sünder sehen, dann hat er ein leichtes Spiel. Dann ist der Christ ein Spielball des Satans geworden. Wenn aber der Christ erkannt hat, wer er wirklich ist, wie sündlos und wie gerecht er durch Jesus Christus ist und wie geliebt, dass er ist, dann wird der Christ für den Satan natürlich zu einer Gefahr, weil er dann anfängt, die Autorität im Namen Jesus auszuüben. Und weil dann der Geist in ihm freigesetzt ist und die Kraft fließen kann und das Licht strahlt aus ihm und die Finsternis zurückweichen muss. Und deshalb will der Teufel immer wieder Menschen mit seinen Lügen binden und zudecken. Gut, also denk dran, wenn die Sünde negative Auswirkungen auf deinen Körper hat und auf dein Leben, dann erst recht die Gerechtigkeit oder die Sündlosigkeit positive Auswirkungen. Also das bringt den Segen hervor. Das ist Fakt. Das kann gar nicht anders sein, sonst wäre unser Glaube und die Bibel alles für nichts, also unterm Strich sinnlos. Denn er selber, Jesus, hat uns mit seinem Opfer aus der Macht der Finsternis versetzt, in sein Reich hinein, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt der Paulus. Und im Vers drauf, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also Bestätigung ist Kolosser 1,14. Der Grundvers war hier Epheser 1,7, glaube ich. Er sagt immer wieder das Gleiche. Das ist eigentlich die grundlegendste Sache des Evangeliums. Und doch wissen so viele Christen das nicht, weil ihnen immer und immer und immer wieder gepredigt wurde, was Gesetz ist, was Gebote sind, was sie falsch machen, was sie noch tun sollen. Dabei hat Jesus so schon alles erledigt. Also stelle dich auf das, bis es fix zur Offenbarung wird in deinem Herzen und der Segensfluss kommt in Gang. Amen.